Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
In der Summe hat sich diese Gemeinschaftswährung vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen in den letzten 25 Jahren und vor dem Hintergrund der zu erwartenden Herausforderungen als ein Glücksfall für Deutschland erwiesen.
Und deswegen muss man ja nochmal sehr deutlich gegen diesen politischen Unsinn, wirtschaftlichen Unsinn der AfD auch angehen. Das sind nationalistische Gedanken, die an vielen reflektiert werden in Europa, aber die an der ökonomischen Logik vorbeigehen, denn eine größere gemeinsame Währung hilft uns.
Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Vor nicht allzu langer Zeit, nämlich genau am 1. Januar, feierte der Euro seinen 25. Geburtstag. Das Bargeld kam etwas später, nämlich zum 1. Januar 2002. Interessant ist, dass über diese Geburtstage medial kaum berichtet wurde. Und deswegen glaube ich, sollten wir mal drüber reden. Ich selbst war im Übrigen skeptisch hinsichtlich der Einführung dieser Gemeinschaftswährung und habe den ersten Aufruf 1992 von fast 200 deutschen Ökonomen mit unterzeichnet. Den zweiten Aufruf von 1989 habe ich schon nicht mehr mit unterschrieben, da mir zwischenzeitlich klar geworden ist, dass der Euro mindestens so sehr ein politisches Objekt ist wie ein ökonomisches Objekt ist. Nämlich die Gemeinschaftswährung hat zweifellos zu einem politischen Zusammenrücken der Länder der Währungsgemeinschaft geführt. Aber die wirtschaftliche Dynamik wurde dadurch eigentlich nicht befördert, das kann man sagen. Nämlich die Wachstumsdynamik in den USA, das hängt auch an der jüngeren Bevölkerung, ist signifikant höher als in den Ländern des Euroraums und so wird es wohl auf absehbare Zeit auch bleiben. Für die deutsche Wirtschaft hatte der Euro ein sogenanntes Janusgesicht, das heißt ein lachendes und ein weinendes Gesicht. Das freundliche Gesicht des Euro für die deutsche Wirtschaft besteht darin, dass sie nicht mehr mit Aufwertungen zu kämpfen hatte. Das war ja ein großes Problem in der D-Mark-Zeit. Aber das Gegenteil davon ist, dass damit die Produktivitätspeitsche, die Aufwertungen mit sich gebracht haben, entfallen ist. Und deswegen hat im Vergleich zu den USA die gesamtwirtschaftliche Dynamik nachgelassen. Und hinzu kommt, dass die EU oder die Länder des Euroraums, die ja jetzt fast identisch sind mit denen der EU, ja doch zu einer Transferunion geworden sind, was eigentlich so nicht geplant war. Wie sieht deine Zwischenbilanz aus?
Ja, der erste Befund ist ja wirklich spannend. Es ist eigentlich ruhig geworden um den Euro. Es ist ruhig geworden um die Europäische Währungsunion. Als es auf die 10 Jahre zuging, 2009 hat man das schon memoriert und das war ja noch vor der Staatsschuldenkrise und hat auch im Grunde erst einmal feststellen können, dass die Inflation in der Europäischen Währungsunion im Trend niedriger war und im Niveau niedriger
das
war
Gegenteil als in der vorigen, von dem, was man erwartet hatte.
Der vorigen Bundesbankperiode und das in der Tat war überraschend und es hatte auch keinerlei Fehlsteuerungseffekt jedenfalls bis dahin gegeben. Dann kam die globale Finanzkrise und Wirtschaftskrise 2008, 2009 und die eskalierte ab 2010 zur europäischen Staatsschuldenkrise.
Ja. Und bekannte Ökonomen wollten Länder aus der Euro-Gemeinschaft rausschmeißen.
Wollten das und es waren andere, haben auch gesagt, jetzt passiert das, was wir schon vor 20 Jahren, nämlich Anfang der 90er Jahre erwartet haben. Also eigentlich müssen wir den ganzen Laden jetzt beenden. Und wenn man dann überlegt, mit welchem Tamtam, mit welchem Lärm 2015 insbesondere um Griechenland herum getanzt wurde, mit Regierungswechseln dort, mit Tsipras als Premierminister, mit permanenten Befragungen der Bevölkerung, ob sie das jetzt alles wollten. Wenn man sich das heute anschaut, ist der ganze Rauch verzogen. Und die Sache
hat
sich
nicht stabilisiert. Zumal Griechenland ja kleiner ist als ein normales Bundesland.
So ist es, aber trotzdem war eine Schuldenlast aufgetürmt worden von 162% des Bruttoinlandsprodukts. Und da ist man jetzt gerade wieder, wenn man die zwischenzeitliche Spitze Schuldenstandsquote von knapp 207 oder über 207% nimmt.
Griechenland.
In Griechenland, genau. Ja, das ist natürlich trotzdem alles spannend, dass wir diese 25 Jahre, die ja eigentlich ein beliebtes Jubiläum sind, auch von Seiten der Europäischen Zentralbank in keiner Weise intoniert finden, die ja nach 25 Jahren auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz zurückblicken kann als 10 Jahre. Ne?
Ja.
Also wir haben die Finanzkrise, wir haben die Staatsschuldenkrise hinter uns gebracht. Wir haben es geschafft, mit Hilfe auch der europäischen Geldpolitik in der Pandemie durchzukommen. Und sie hat eigentlich ihre Funktionsfähigkeit erwiesen in den letzten Jahren. Man kann höchstens sagen, dass der erste Inflationsschock zu spät erkannt wurde. Und wir haben da schon drüber gesprochen, vielleicht die Notenbank jetzt Gefahr läuft, zu lange bei zu hohen Zinsen zu bleiben. Aber sie hat im Prinzip das Richtige getan. Sie ist also aus der Komfortzone der Geldpolitik, nämlich eine Welt ohne Inflation, herauskatapultiert worden und hat diese Herausforderung auch angenommen. Also es wäre eigentlich Anlass, Bert, für öffentliche Festreden mit akademischer Festouvertüre und Buchsbäumchen, die wir der Europäischen Zentralbank schulden. Aber was natürlich auch alle spüren ist, eigentlich gibt so gar keine großen Handlungspakete im Augenblick. Also es ist gar nicht so lange her. Im Dezember 2017 gab es noch ein Nikolauspaket. Da sollte einiges gemacht werden zur makroökonomischen Stabilisierung. Auch diese Debatte ist irgendwo verschwunden im Orkus von sonst was.
Und jetzt lässt man einen digitalen Euro aufleben.
Jetzt lässt man einen digitalen Euro. Das ist ja letztlich Convenience im Zahlungsverkehr, wenn man so will. Es ist Währung wie andere Währung, aber verkürzt die Stufen, die man dafür technisch braucht und ist sicherlich etwas, was der europäischen Währung gut tut, aber jetzt auch nicht das zentrale Thema. Worüber wir eigentlich reden müssten hier und heute, ist die Vollendung der Europäischen Bankenunion und ist die Europäische Kapitalmarktunion. In der Bankenunion haben wir einiges gemacht. Ich bin mal gespannt auf deine Einschätzung, wie du das bewertest. Ich würde mal sagen, von den drei Themen sind zwei abgearbeitet, Bankenaufsicht und Bankenabwicklung. Da sind wir heute weiter. Die Einlagensicherung bleibt to be discussed.
Ja, aber sie ist eigentlich nie herausgefordert worden. Echte Schwierigkeiten haben mit der Unvollkommenheit sich ja eigentlich nicht gezeigt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, aber diese Bankenunionsthematik hat ja aber auch eines deutlich gemacht, Bert, dass die Diskussion Anfang der 90er, als es um die Gestaltung mit Blick auf den Maastrichter Vertrag der Währungsunion ging, haben wir kaum über Fragen der Bankenaufsicht, der Bankenabwicklung gesprochen, ist ja auch nicht Kern dieses Themas, dieses Vertrages gewesen. Im Kern ging es eigentlich immer nur um die Sorge, was passiert, wenn die national verbleibenden Finanzpolitiken über die Stränge schlagen, eine Haftungsunion droht, die es nicht geben soll, eine Bailout nicht stattfinden darf. Mhm. Aber was passiert denn in dem Fall? Und das war ja das Kernthema. Die Frage eigentlich für die Funktionalität einer Währungsunion viel wichtiger, was machen wir mit den Banken? Wie unterlegen wir die einer gemeinsamen Regulatorik? Das ist ja im Grunde erst Auswuchs dann der letzten Krise 2010, 2011.
Seit 2010 geworden, da hat man eigentlich noch keine Antwort gefunden, weil die Banken ja auch teilweise riesig geworden sind. Und und auf der anderen Seite gibt es also ganz viele kleine Banken, wie man das unter einen Hut bringt, ein Patentrezept kenne ich nicht.
Aber man hat natürlich schon mit der Bankenaufsichtsregulierung, dem Single Supervisory Mechanism, die großen Banken etwa 120 Jahre unter eine gemeinsame Aufsicht gepackt, Bilanzsumme über 30 Milliarden. Das ist schon vor gut 10 Jahren beschlossen worden. Da hat auch, glaube ich, keiner mehr so wirkliche Sorgen, denn die Banken haben ja auch allein durch den Druck des Marktes und durch die Zinslage, die lange war, ihre Bilanzen auch bereinigen müssen. Das heißt, die Bilanzen sind verkürzt worden. Insofern sind wir, denke ich, beim Thema Banken heute weiter. Aber wir sind nicht da, wo wir sein müssen.
Es ist nicht vollendet, aber es ist weiter. Aber man muss natürlich auch sehen, der Euro hat nicht dazu geführt, was man erhofft hat, also die wirtschaftliche Homogenität der Gemeinschaftswährung zu erhöhen. Ja. Das heißt, es ist die Heterogenität ist durch das Wachstum der Anzahl der Mitglieder sogar deutlich gestiegen. Von einem, sagen wir mal, gemeinsamen Wirtschaftsraum, doch kann man reden. Man muss nämlich auch sehen, die wirtschaftliche Heterogenität in den USA ist nicht viel kleiner als in Europa. Aber das war ja eigentlich auch ein Ziel, dass es hier zu einer wirtschaftlichen Homogenität kommen sollte durch die gemeinsame Währung, durch die einheitliche Geldpolitik. Diese Hoffnung, ich glaube, das wird man sagen können, ist nicht in Erfüllung gegangen.
Ja, und damit ist auch eine andere Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen, die wir hier auch schon mal diskutiert haben, dass das nämlich die Weltreservewährung Nummer eins wird.
Nein, ich glaube, dass die zwei, der Anteil ist sogar tendenziell gesunken.
Aber ich glaube, dass das zwei Seiten einer Medaille sind, denn die Stärke einer Währung hängt natürlich letztlich von der auch ökonomischen Kraft des jeweiligen Wirtschaftsraums ab und von der politischen Stärke dahinter. Ja. Es ist nicht gelungen, diese ökonomische Heterogenität zu reduzieren. Du hast es angesprochen. Obwohl wir sagen müssen, dass die Variation der regionalen Entwicklung auch nicht schlimmer geworden ist. Sie ist nicht viel größer als in den USA. Also insofern auch das, du hast es angedeutet. Ja. Aber was natürlich überhaupt nicht gelungen ist, die politische Union, die Verteidigungsunion, die Europa erst politisch zum ernsthaften und ernstgenommenen Akteur macht, ist auch nicht gekommen. Und man kann in den USA die Rolle des Dollars natürlich nicht von der Stärke, der militärischen und politischen Stärke der USA entkoppeln. Also insofern haben wir
und auch von der Akzeptanz bei aller Kritik an USA nach wie vor ist der Dollar trotz Staatsverschuldung und völlig akzeptiert als Währungsreserve Nummer eins. Ja. Und diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen.
Nein, das heißt, diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen.
Die Reserven, die in Euro gehalten bei den Zentralbanken, sind sehr, sehr überschaubar.
Ja, aber ich will doch nochmal den Punkt stark machen, Bert, dass wir im Bereich der Banken vieles erreicht haben. Auch nochmal, ich will nochmal auf den Punkt hinweisen, das ist wirklich für mich im Nachhinein so erstaunlich, warum haben wir im Umfeld der Maastrichter Verhandlungen und der Debatten nicht über Bankenunion, Bankenaufsicht und Abwicklung gesprochen, die eine zentrale Veränderung erfahren haben durch die Währungsunion, denn das Wechselkursrisiko ist weggefallen und auf einmal waren für europäische Banken alle also die in der Währungsunion sind, alle in der Währungsunion befindlichen Staatsanleihen vergleichbar ein Instrument zum Liquiditätsmanagement und zum Bilanzstrukturmanagement. Und dass damit quasi die Risiken neutralisiert wurden, es war völlig egal, ob ich eine griechische oder eine italienische Staatsanleihe nehme, es blieb nur sozusagen das staatliche Insolvenzrisiko hinter, aber das Wechselkursrisiko war raus, war ja ein wesentlicher Teil der Krisenentwicklung. Und das haben wir, ist zwar mal 85 im europäischen Parlament in einem Gesetzentwurf adressiert worden, die Bankenaufsicht ist dann aber nicht aufgenommen worden. Das finde ich im Nachhinein historisch außerordentlich spannend, aber dann ist es gelungen, was bis heute nicht gelungen ist, ist die Privilegierung der Staatsanleihen in den Bankbilanzen zu neutralisieren. Das Thema haben wir unverändert und deswegen hast du ja Zinsunterschiede zwischen Tirol und Südtirol, zwischen der Situation in Österreich mit einer anderen Sicht auf den Staat und die Italien. Und das ist immer ein Thema gewesen, auf das Mario Draghi hingewiesen hat. Wir müssen uns über die Heterogenität nicht wundern, wenn solche Differenzierungen weiter wirken. Mein Argument war dann immer, ja, dann sorgt doch dafür, dass die Privilegierung der Staatsanleihen bei der Kapitalbetrachtung der Banken im Grunde neutralisiert wird. Und das ist ja nicht wirklich passiert.
Ne? Also, das wäre ein Argument und das unterscheidet aber beispielsweise auch den Euroraum von dem US-Raum. Ja. Das heißt, die wirtschaftliche Heterogenität in den USA ist nicht kleiner, die ist möglicherweise zwischen einzelnen Staaten größer. Nur dort gibt es nicht das Problem der überbordenden Verschuldung einzelner Bundesstaaten.
Ja, ja. Ja, also das ist genau das Thema und insofern bleibt dieser Unterschied auch und insofern bleibt ja auch das, was glaube ich immer gewinnt, weil lange so bleiben, die USA werden dominieren. Also ich glaube, wir haben ja auch mal diskutiert, als dann die lustigen BRICS-Staaten gedacht haben, oder mal vor im letzten Jahr gesagt, wir würden ihre Währung jetzt gegen den Dollar anstinken lassen. Naja, viel Freude, viel Erfolg dabei, das wird so bleiben. Aber wenn wir mal das andere Thema nehmen, Bert, was auch nicht wirklich gelungen ist und was auch die Heterogenität immer noch stabilisiert, ist der Mangel an Kapitalmarktintegration.
Ja, der fehlt. Und natürlich, eigentlich hatten wir ja auch die Vorstellung, dass es durch die gemeinsame Währung auch zu einer Konvergenz in der Politik kommt. Mhm. Auch das ist nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Ja. Das heißt also, der Euroraum ist ein, ja, bunter werdendes Patchwork von Nationalstaaten, das heißt von einer gemeinsamen Politik. Da kann die Kommission sich anstellen, wie sie will, und rhetorische Girlanden machen, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
Ja, und dann zeigt ja das eigentlich beide Argumente, wie man eine Währungsunion einführt, die vor 30 Jahren, Anfang 90er Jahre geführt wird. Die Krönungstheorie waren die einen, die gesagt haben, also nicht, da machen wir ganz viel an politischer, und wenn dann die politische Union, dann machen wir die Währung obendrauf. Ich meine, das, was du beschreibst, ist ja mit und ohne Währung. Also ich sag mal, es wäre auch ohne Währung nicht zu einer höheren politischen Integration gekommen. Insofern wäre die Krönungstheorie eine Vermeidungstheorie für Währungsintegration geworden. Das haben auch viele ja zu Recht damals an dieser Position kritisiert. Und auf der anderen Seite die These, naja, wenn wir die gemeinsame Währung haben, du hast es angedeutet, dann kommt etwas in Gang, dann wird die Integration zunehmen, dann wird die Homogenität zunehmen. Genau das stellen wir jedenfalls so nicht fest, bei aller auch regionalübergreifender Zusammenarbeit, die wir ja grenzüberschreitend haben. Also insofern, da gibt es ja auch Traditionen, aber was wir halt auch nicht erwartet haben, und das ist sicherlich eine neue Erfahrung, dass es das Thema Rechtsstaatlichkeit in Europa geben würde. Dass also einzelne Staaten, zunächst Polen, die versuchen jetzt das alles mühsam, aber immerhin wieder auf Spur zu bringen in der demokratischen Verfassungsordnung, die sie eigentlich haben. Und auf der anderen Seite der Freund in Budapest, Viktor Orban, der... ich glaube, die ist einfach Freude daran hat.
Euro. Der ist Gott sei Dank noch nicht im Euro.
Aber er führt natürlich Krisen in die Europäische Union insgesamt hinein durch sein Thema, dass er alles ignoriert, alles sabotiert, jede Solidarität vermissen lässt. Ich habe den vor Jahren auf einer Veranstaltung erlebt in Berlin, hat er dann groß rumgetönt. Sie würden bald Nettozahler. Da ist ja auch noch ein langer Weg.
Damit er Nettoempfänger bleiben kann.
Genau. Das ist eigentlich auch eine lustige Variante. Aber das zeigt nur, dass wir in politische Entwicklungen erlebt haben, die keiner vor 20, 25, 30 Jahren auf dem Schirm hatte, dass es dahin kommen könnte. Die Erwartung war ja eigentlich, die Vernunft wird siegen. Europa ist das dominante Argument. Aber es ist ja nicht dumm genug, das Gegenteil zu behaupten. Also es wird trotzdem vorgetragen, bei uns auch in Deutschland, was die AfD-Vorsitzende Weidel mit Austritt aus Europäischer Union und Währungsunion das ist ja ökonomischer Selbstmord. Du hast ja die Vorteile angesprochen. Ja. Der Hedge des Wechselkursrisikos, die Integrationsfortschritte, die ja auch dadurch möglich waren. Also ich meine, es gab ja zwei Trigger der starken Marktposition international der deutschen Volkswirtschaft. Das ist der Binnenmarkt gewesen, 92 auf 93 und dann 99 auf 2000, die Wechselkursfixierung und der Beginn des Euro. Ja. Denn wir erinnern uns noch, 93 und 92, die Turbulenzen im europäischen Wechselkursmechanismus. Als die Italiener abgewertet haben, als wir mit dem der Soros damals schon intervenierend tätig war, um diese Währungskonstellation zu testen, das wird sehr leichtfertig vergessen.
Und ich lege noch ein Argument nach.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Also meines Erachtens ist zu erwarten, und das sehe ich sehr, sehr kritisch, mit einer zunehmenden Desintegration der weltwirtschaftlichen Verflechtung. Und das heißt, perspektivisch wird Deutschland gerade als Exportland stärker auf Europa sich konzentrieren müssen, als in der Vergangenheit war. Mhm. Und das würde wiederum bedeuten, dass diese gemeinschaftliche Währung in einer für Deutschland second best world ein sehr starkes Argument ist. Ja. Das heißt also, daraus resultiert eine Subventionierung, würde ich nicht sagen, aber jedenfalls ein deutlicher Entwicklungsvorteil. Ja. Und gerade vor dem Hintergrund eben der Kritik am freien Welthandel und an der Auflösung der gemeinsamen Welt in verschiedene Wirtschaftsblöcke ist eigentlich der Euro, das ist in dieser Form noch nicht so gesehen worden, ein Rettungsanker für die deutsche Wirtschaft.
Ja, wir haben unverändert den hohen Exportanteil in die Europäische Union. Es ist aber, und das darf man auch nicht vergessen, dadurch auch möglich geworden, international viel erfolgreicher auf den Märkten zu sein als viele andere. Klar. Denn die Exportquote außerhalb, also in die Europäische Union, aber außerhalb, ist für die deutsche Volkswirtschaft ganz besonders expandiert. Wir haben in den anderen Ländern der Europäischen Währungsunion keine vergleichbar starken Anstiege der Exportquoten bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Das zeigt diese Integrationsleistung und Möglichkeit, die deutsche Wirtschaft erfahren hat. Und deswegen muss man ja nochmal sehr deutlich gegen diesen politischen Unsinn, wirtschaftlichen Unsinn der AfD auch angehen. Das sind nationalistische Gedanken, die an vielen reflektiert werden in Europa, aber die an der ökonomischen Logik vorbeigehen, denn eine größere gemeinsame Währung hilft uns. Sie hilft uns in der Organisation des Wirtschaftsraums, und wir haben natürlich auch unverändert Themen, an denen wir europäisch arbeiten müssen. Investitionsunion, Infrastrukturthemen, ganz zentral. Und da liegt das eigentlich Augenmerk. Warum ist es nicht gelungen, dieses Europa schneller zu machen? Ne? Vom Next Generation EU ein Viertel, vielleicht maximal ein Drittel der Gelder abgerufen. Selbst wir haben sie noch nicht richtig genutzt, die 28 Milliarden, die Deutschland zustehen. Und da fragt man sich ja schon, warum ist der Impuls nicht wirksam? Also Europa bietet viel. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, aber Europa nutzt es gar nicht, weil es sich selbst zubilligt.
Und man muss natürlich sagen, der Euro ist im internationalen Vergleich über die Dauer seiner Existenz eine der härtesten Währungen der Welt. Das wird immer wieder ausgeführt. Das ist eine der härtesten Währungen der Welt. So, jetzt darfst du wieder eine beliebte Frage von mir beantworten. Ich weise dir die Rolle des weisen Diktators zu. Was wären denn gangbare Schritte, um den in Stocken geratenen Integrationsprozess ein Stück weiter zu treiben und damit, sagen wir mal, die stabilisierende Wirkung und die wachstumsinduzierende Wirkung des Euros noch weiter auszubauen?
Also die zwei Themen haben wir adressiert. Das eine Thema ist die Bankenunion. Da haben wir große Schritte gemacht. Ja. Da wäre zu überlegen, ob das Stichwort Einlagensicherung so zentral ist oder ob man nicht eher über die andere Kalibrierung der Eigenkapitalerfordernisse für Staatsanleihen nochmal einen Weg findet, das zu neutralisieren. Also diesen impliziten Vertrag zwischen Banken und Staatsfinanzen aufzulösen. Aber das eigentlich große Thema ist die Kapitalmarktunion. Was hier direkt nahe liegt.
Schaffen wir die bis zum 30. Geburtstag?
Also will mal so sagen, ich habe in letzter Zeit noch nie so viel Zustimmung gehört von allen möglichen politischen Akteuren aller Parteien, jedenfalls in Deutschland, dass das gelingen kann. Aber wir sehen ja, dass augenfällige Vorteile nicht genutzt werden, wenn beispielsweise in Frankreich die Bauern auf der Straße rumfahren und der neue Premierminister Mercosur killt. Also deswegen wäre ich hier, bevor es die Tinte trocken ist, nicht sagen, es gelingt. Aber ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 Jahren ist höher als in den vergangenen 5 Jahren. Und mit der neuen Kommission und mit dem Thema der nach der Parlamentswahl Europas im Sommer liegt da ein Potenzial, weil ja alle begreifen, auch die Green Transition und die Just Transition funktioniert ja letztlich nur, wenn ich Finanzierungsmechanismen in Europa habe, die das private Kapital in die Verwendung bringen. Alle reden darüber, vor allen Dingen Herr Lindner, wir brauchen privates Kapital. Also vorhanden ist es ja. Es muss sozusagen mobilisiert werden. Aber was wir halt feststellen, durch die fragmentierten Märkte haben wir auch zu kleine Institutionen. Wir haben keine großen Banken im Weltmarktmaßstab. Ja. Und das führt dazu, dass Finanzierungen dann häufig auch von anderen mit begleitet werden. Das kann eigentlich Europa nicht zulassen. Also hier haben wir, glaube ich, erhebliche Potenziale, das aufzudröseln und diesen Home-Bias der Finanzintermediäre damit auch zu flexibilisieren und für Europa zu mobilisieren. Das scheint mir das eine große Thema zu sein. Naja, und der Rest, Bert, ist die reine Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union selbst. Also das Stichwort, was wir hier verschiedentlich aufgerufen haben, Infrastrukturunion, Investitionenunion und das andere Stichwort.
Reden mit einer Stimme im geopolitischen Konzert.
Ja, ja.
Aber trotzdem glaube ich, und das sollte man zum Abschluss mal sagen, gerade vor dem Hintergrund der Zentrifugalkräfte in der Welt, ist der Euro eigentlich für Deutschland trotz aller Kritik ein Glücksfall.
Ja, ich würde sogar zuspitzen.
Die Situation wäre unendlich problematischer, wenn wir diese Gemeinschaftswährung nicht hätten.
Ja.
Das heißt, die Kritik am Euro mag im Einzelfall gerechtfertigt sein, aber in der Summe hat sich diese Gemeinschaftswährung vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen in den letzten 25 Jahren und vor dem Hintergrund der zu erwartenden Herausforderungen als ein Glücksfall für Deutschland erwiesen.
Aber auch für Europa, Bert. Ich würde das Argument, ich teile es völlig, würde es aber auch auf diese Länder der Europäischen Währungsunion insgesamt beziehen. Wenn man mal nochmal zurückschaut, in diesen 25 Jahren sind enorme Schocks zu verarbeiten gewesen. Die ersten 10 Jahre waren eine Wohlfühlphase, wie angedeutet. Es gab kein Problem seitens der Finanzpolitik, es gab kein Problem seitens der Banken. Das ist einigermaßen smooth gelaufen. Dann kam die Eruption der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, dann kam die Staatsschuldenkrise. Und
die zweite Hälfte des vergangenen Jahrzehnts war aber auch wieder
Honeymoon. Honeymoon.
Für die deutsche Wirtschaft.
Für die deutsche Wirtschaft. Ich will nur mal sagen, für die europäische Geldpolitik. Denn ich will nur mal dran erinnern, da haben viele dann 2011 fortfolgende, vor allen Dingen 2015, das Ende der Währungsunion aufgerufen. Und als 2012 die internationalen Kapitalmärkte gegen die Fortexistenz des Euro gewettet haben, hat Mario Draghi mit seiner Rede Whatever it takes. Ein Gegensignal gesendet, und man muss ja mal Folgendes sich klar machen.
Was jenseits seines Mandats lag.
Ja, aber das Spannende ist ja, Bert, die europäische Währung kann nur durch die europäische Währungsinstitution glaubwürdig verteidigt werden. Mhm. Die anderen machen was sie wollen. In Europa ist die einzige konsistent handelnde politische Institution. Und das wird auch dabei gelegentlich übersehen. Wir haben von der Stabilitätserwartung eigentlich alles erfüllt, dass dieser Inflationsschock war, ein importierter Inflationsschock, dass er gehandelt wurde, vielleicht zu spät. Alles letztlich Argument der zweiten und dritten Klasse. Aber diese europäische Währungsunion...
Aber solche Schocks hatten wir unter dem D-Mark-Regime auch.
Aber wir hatten natürlich nicht einen so dynamischen Zinsanstieg. Ich glaube, es hat niemand geglaubt... dass die Notenbank der Europäischen Währungsunion die Kraft hat und den Mut hat, diesen Zinspfad einzugehen, weil sie alle immer unterstellt haben, die sind fiskalischer Dominanz unterlegen und können das gar nicht.
Die Gegner Lügen gestraft.
Genau, und das muss man alles mal zusammennehmen. Und deswegen wäre eigentlich Gelegenheit für Feuerwerk, akademische Festouvertüre und Buchsbäumchen für 25 Jahre europäische Währung.
Das ist ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.